Preise für TikTok, die sind ein bisschen niedriger. Und das hat auch seinen Grund, weil bei TikTok spielt die Followerzahl an sich nicht so eine große Rolle wie bei YouTube oder auch wie bei Instagram. Was einige Käufer den Fehler machen, dass sie sich einfach auf die Angaben von den Verkäufern verlassen, dass sie nicht richtig alle Daten checken, nicht alle Daten verifizieren.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Mein heutiger Gast betreibt seit über 10 Jahren einen Marktplatz für etwas, das die meisten noch nicht auf dem Schirm hatten. Digitale Unternehmen, Websites, Online-Shops, SaaS-Projekte und ja, auch YouTube-Kanäle und Instagram für viele. Er hat in den 90er Jahren Websites gebaut, einen Marktplatz für Advertorials gegründet und verkauft und dann 2010 Mabeya ins Leben gerufen. Heute ist die Plattform die erste Adresse in Deutschland, wenn jemand ein digitales Unternehmen kaufen oder verkaufen will. Über 21.000 Unternehmer sind bereits dabei. Wahid, willkommen im Bypreneur Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Tim. Danke für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, sehr, 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 sehr schön. Du, wir würden einfach mit einer Schnellfragerunde starten, weil wir haben Lust, dich ein bisschen kennenzulernen. Und du darfst dich eben, wie gesagt, immer zwischen zwei Begriffen entscheiden und kannst für kurz erklären, warum du dich für den einen entscheiden. Würdest du lieber kaufen oder selbst aufbauen?
Ich würde es lieber selbst aufbauen, wobei die Frage ist nicht einfach, aber wenn ich was Gutes finde, dann würde ich kaufen. Lieber weil okay. Bauen, da wollte man nicht.
Okay. Was ist für dich interessanter, ein YouTube-Kanal oder ein Online-Shop?
Also für mich, da ich in dem Bereich Video nicht so gut talentiert bin, ich würde mich dann lieber für einen Online-Shop.
Okay. Wer hat mehr Verhandlungsmacht, der Käufer oder der Verkäufer?
Im Moment haben die, kommt darauf an, in welchem Segment, aber in den meisten Segmenten haben im Moment die Käufer.
Was für ein Kanal, Online-Kanal, ist sozusagen lukrativer? Einer, der, also ein Finance-Kanal oder ein Beauty-Kanal?
Die Frage ist gar nicht einfach. Eigentlich ist ein Finance-Kanal lukrativer, weil da sind dann die Tausender Kontaktpreise höher, aber ein Beauty-Kanal erreicht viel mehr Menschen als ein Finance-Kanal. Vielleicht kann sich dann so das ausgleichen.
Okay.
Kann man nur ganz einfach beantworten.
Bauchgefühl oder Zahlen bei der Bewertung?
Ich würde sagen eher Zahlen, aber auch plus Potenzial.
Wahid, lass uns ein bisschen in die Historie einsteigen und mich würde total interessieren, du bist seit den 90ern in der digitalen Welt. Du hast Websites gebaut, Marktplätze gegründet und dabei war auch ein Exit dabei. Was war der Moment, in dem du gedacht hast, es braucht einen Marktplatz für digitale Unternehmen? Vielleicht kannst du uns da mal abholen und ein bisschen deine Geschichte erzählen.
Okay, wenn ich ehrlich bin, die Idee eigentlich gar nicht von mir, sondern ich hatte einige Projekte, die ich verkaufen wollte. Ich hatte das war 2007, ein Twitter-App gegründet, das eine riesige Nutzerzahl hatte. Das war vor allem in Japan. Ich weiß es auch nicht, wie, aber auch in Brasilien sehr, sehr berühmt. Also ich hatte Hunderttausende von Nutzern. Aber Problem war, ich konnte damit kein Geld verdienen, weil das war dann damals User-Generated Content. Niemand wollte da Werbung schalten. Ich habe es versucht mit Google AdSense, die hat auch nicht erlaubt. Und ich wollte das verkaufen. Ich habe es in Deutschland bei eBay eingestellt, habe ich keinen Käufer gefunden. Dann habe ich in den USA, gab es einen Anbieter, damals habe ich das da eingestellt und dann habe ich das verkauft. Und dann habe ich gesagt, so etwas muss es doch auch zu Deutschland geben und das war dann quasi ausschlaggebend und danach habe ich dann auch immer Mabians Leben.
Mhm. Wie bist du vorgegangen? Also was hast du konkret gemacht?
Bei der Gründung, meinst du bei der Gründung von Mabia? Ich war damals Angestellter, auch IT-Leiter bei einem anderen Startup und ich wollte sowieso irgendwann gründen, dann dachte ich, okay, bevor ich dann auf die 40 zugehe, also ich war schon fast Ende, Mitte 30, dann muss ich jetzt gründen. Und dann habe ich das einfach, weil ich die Idee auch schon im Kopf hatte, dann habe ich mit Mabea gestartet. Ich habe erstmal die Software gebaut, alles. Ich habe dann quasi noch das Layout bei einem anderen Unternehmen in Auftrag gegeben, weil ich wollte, dass es auch zumindest für damalige Verhältnisse gut aussieht. Aber der Start war gar nicht so einfach, wie ich dachte, denn am Anfang fehlten die Käufer und auch die Verkäufer. Das ist bei einem Marktplatz sehr, sehr schwierig. Dann hatte ich ein paar sehr gute Projekte und die habe ich dann meine eigenen Projekte zum Verkauf angeboten. Und so, die Käufer wollten aber trotzdem nicht über Mabea kaufen, sondern haben mich direkt kontaktiert. Dann habe ich einmal gesagt, nein, das muss über Mabea gehen, damit ich den Prozess sehen kann, wie das läuft und dass ich das optimieren kann. Und so ist das dann langsam ins Leben gekommen, aber trotzdem war das sehr, sehr schleppend. Aber irgendwie ab dem Jahre 2016, dann hat das die Fahrt aufgenommen, dann wurden es immer mehr. Im Moment haben wir täglich 2-3 neue Inserate.
Mhm. Okay. Das heißt, sozusagen auf der Plattform kamen gerade sozusagen viele Inserate und Assets, die sozusagen eben aus dieser digitalen Welt kommen. Und was sind das so für Inserate, die da typischerweise regelmäßig eingestellt werden?
Also es sind eher so kleinere digitale Unternehmen, also meistens sind es auch keine Unternehmen, sondern nur Assets, also nur Webseiten, Online-Shops. Also die meisten sind Online-Shops, irgendwie E-Commerce ist in Deutschland beliebt, das glaube ich inzwischen bekannt und deswegen gründen auch viele in Deutschland Online-Shops und die werden dann auch zu Verkauf angeboten. Auf den zweiten Platz sind es auch damals, war am Anfang eher so Content-Seiten, Blogs vor allem und viele Online-Magazine, Blogs etc. Aber inzwischen kommen auch immer mehr SaaS und dazu auch noch die Social-Media-Kanälen, zum Beispiel YouTube haben wir, Instagram, TikTok-Kanäle, die waren auch.
Okay. Wie finanziert ihr euch als Plattform? Also wer bezahlt für das Inserat? Derjenige, der kauft oder der verkauft?
Also das Inserat wird von den Verkäufern bezahlt. Also wir haben verschiedene Einnahmequellen. Einmal, wenn das inseriert wird, das ist eine kleine Listinggebühr. Aber und wenn es verkauft wird, dann kommt dazu noch zusätzlich eine Provision. Das so für die Käufer ist es eigentlich kostenlos, aber wir haben auch ein Plus-Mitgliedschaft, wo die User quasi noch bestimmte Vorteile haben und wir haben auch einige Kunden, die diese Plus-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Das heißt, zum Teil zahlen auch die Käufer, aber der große Teil kommt.
Okay. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Geschäfte pro Monat über die Plattform abgewickelt werden? Wie viele Assets werden da pro Monat gehandelt?
So, es ist immer unterschiedlich, aber wenn ich über das Jahr im Schnitt sehe, dann sind es zwischen 3 bis 7, 8 Deals pro Monat.
Okay. Ja. Okay. Ja, sehr spannend.
Aber es sind aber kleinere Deals, nur das muss ich ergänzen. Das sind dann keine Millionen-Deals.
Ja, genau. Aber genau wie du gesagt hast, also das sind teilweise eben Asset-Deals von irgendwelchen spannenden Content-Formaten, TikTok-Kanäle, YouTube-Kanäle. Für welche Größenordnung gehen die über die Ladentheke?
Es ist auch unterschiedlich. Also wir hatten auch Deals, die sechsstellige Deals, aber die meisten sind es halt unter 50.000.
Mhm. Okay. Ja, richtig spannend. Wahid, lass uns einen kleinen Deep Dive machen in das Thema YouTube-Kanal kaufen und bewerten. Ein YouTube-Kanal mit 50.000 Abonnenten ist ja eigentlich kein Hobby mehr, könnte man sagen. Es ist irgendwie schon ein kleines Unternehmen. Und wie jedes Unternehmen kann man das eben kaufen, verkaufen. Und es muss bewertet werden, was wir dafür für einen Preis aufrufen. Und eigentlich ist es so, dass das in der Unternehmerlandschaft eigentlich bisher noch total unbekannt ist, oder?
Ja, das ist total unbekannt. Also viele unterschätzen das auch. Und viele denken, die brauchen so etwas nicht, obwohl die das eigentlich bräuchten. Also das ist in vielen Fällen interessant. Nicht nur, wenn man ein komplett neues Unternehmen aufbauen möchte. Vor allem für bestehende Unternehmen ist es sehr interessant, wenn sie einfach ihre Reichweite erhöhen möchten.
Ja, das heißt, ich könnte jetzt quasi, wenn ich bestehendes Unternehmen bin, kann ich sozusagen bei euch auf der Plattform nach einem YouTube-Kanal gucken, der vielleicht eine entsprechende Reichweite schon hat und den dann kaufen. Kann ich den dann umbenennen?
Den kann man umbenennen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich mich nicht festlegen, aber theoretisch kann man das umbenennen, ja.
Okay, also das war nur die Überlegung, weil wenn ich sozusagen einen Themen YouTube-Kanal vielleicht kaufe, dann will ich den danach vielleicht an mein eigenes persönliches Branding anpassen. Und daher war so ein bisschen die Frage, kann ich das eigentlich als Asset nehmen und so ein bisschen diese ganze Aufbauarbeit, die ich machen muss, dann natürlich überspringen.
Ja, klar. Aber ich habe es auch bei deiner Frage auch ein bisschen zu technisch gedacht an die URL oder Channel. Das ist dann für die vielen User eigentlich irrelevant. Also von daher den Namen, Branding, alles kann man ändern, umbenennen. Das ist
okay. Was, also jetzt vielleicht, um da nochmal ein bisschen ins Detail reinzugehen. Also was sind so Assets, die man bei Mabea eigentlich alles kaufen kann? Also im Prinzip YouTube-Kanäle hast du gesagt. TikTok hatten wir.
Instagram-Kanäle haben wir zum Beispiel heute einen Verkauf komplett abgeschlossen. Den Verkauf also.
Ah.
Und was, auch.
Was ist da verkauft worden? Darfst du davon was erzählen?
Ich muss das erstmal mit dem Verkäufer absprechen, aber auch mit dem Käufer. Also von daher kann ich jetzt so einfach spontan ja nicht erzählen.
Ja, okay.
Aber ich kann zumindest das Thema sagen, es ging auch um das Thema ein Ratgeber für Eltern. So.
Okay. Mhm. Okay, total spannend. Und in welcher Preisrange geht so ein Instagram? Kannst du ein Beispiel nennen? Vielleicht, wie teuer kann dann so ein Instagram-Kanal sein?
Also, es kommt auch auf die Reichweite und auch auf das Thema. Kleinere gehen auch schon so für um die 1000 Euro oder vielleicht 800, aber wir haben auch Instagram-Kanäle, die schon für 10.000 Euro.
Mhm. Okay, und das heißt aber 10.000 Euro wäre so ein bisschen schon ein sehr großer Deal für Instagram-Kanäle.
Ja, das ist ein sehr großer Deal. Also geht auch nach oben, aber dann hat dann irgendwo Grenze bei 25, 30, darüber hinaus ist es sehr, sehr selten.
Okay, genau. Sind die Preise zwischen Instagram und TikTok und YouTube ungefähr gleich oder würdest du sagen, dass eine der Plattformen sozusagen teurere Kanäle hat als eine andere Plattform?
Ich würde sagen, also die Preise für YouTube, die sind höher und auch die Preise für Instagram, die Preise für TikTok, die sind ein bisschen niedriger. Und das hat auch seinen Grund, weil bei TikTok spielt die Followerzahl an sich nicht so eine große Rolle wie bei YouTube oder auch wie bei Instagram. Das heißt, da hängt jede einzelne Video steht für sich. Also die Followerzahl hat auch einen Effekt, aber der Effekt ist bei TikTok sehr begrenzt. Also von daher, warum die Käufer einfach das kaufen, weil sie einfach diese Reichweite sofort haben und nicht extra aufbauen möchten. Aber im TikTok ist es einfacher. Wenn du ein gutes Video machen kannst, dann kannst du mit null Follower starten, dann kannst du trotzdem mal viral gehen und dann 100.000 oder bis 1 Million Views haben. Bei Instagram ist es dann schwieriger, sofort viral zu gehen. Aber wenn du bei Instagram einen Kanal hast, der schon zum Beispiel 50.000 Follower hat, dann gehst du zwar nicht viral, aber du kannst mit einer bestimmten Anzahl von Views rechnen, wenn du ein Video online stellst. Das heißt, bei YouTube-Kanälen und bei Instagram-Kanälen kann man diese Vorausschaubarkeit oder die Planung, die ist dann viel, viel besser da als bei TikTok.
Mhm. Welche weiteren Plattformkanäle gibt es noch?
Also es werden auch Twitch zum Beispiel verkauft, aber das ist ja nicht so oft. Ganz am Anfang haben wir auch Twitter-Kanäle verkauft. Im Moment waren die auch nicht angeboten, sind auch nicht gefragt. Genau. Also Facebook-Gruppen waren auch eine Zeit lang in auch Facebook-Seiten. Die haben dann Bedeutung verloren, aber die haben wir zum Beispiel in den Jahren vor 2020 haben wir auch zum Beispiel Facebook-Seiten.
Hm. Das heißt, könnte man auch WhatsApp-Gruppen da kaufen?
Theoretisch. WhatsApp-Gruppen weiß ich nicht. Also das hatten wir nicht. Wenn ich ehrlich bin, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber WhatsApp-Kanäle kann man verkaufen. Das ist, glaube ich, wesentlich. Das ist eher so ein Asset. Ich weiß nicht, ob man eine Gruppe so einfach verkaufen kann, weil da waren auch die Telefonnummer mit verkauft und das würden vielleicht viele Gruppen teilnehmen.
Ja. Okay. Also lass uns da vielleicht nochmal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Wir stellen uns vor, ich will einen YouTube-Kanal kaufen, ja, im Handwerkerbereich oder im sozusagen Do-it-yourself-Bereich. Woran erkenne ich, was der wirklich wert ist? Was für drei Zahlen würdest du dir erstmal anschauen?
Also ich würde mir erstmal auch die Followerzahlen anschauen. Das ist an sich, aber das reicht nicht aus. Also ich möchte auch die Views sehen. Die können auch schnell manipuliert werden. Und auch dann die Engagements, zum Beispiel wie viele Likes, wie viele Kommentare. Aber ich würde auch nochmal ein tiefer gehen, zum Beispiel, was viel, viel wichtiger ist, die durchschnittliche Wiedergaberate. Zum Beispiel, wenn alle Videos 10 Minuten sind, wie viel werden die Videos im Schnitt angesehen? Das ist, glaube ich, die wichtigste Sache.
Okay. Also das heißt, wir gucken, die Anzahl der Follower ist das eine, aber wir wollen natürlich eben wissen, wie lange sozusagen die Wiedergabezeit auch ist. Also werden die alle nur 2-3 Sekunden geguckt, dann ist das natürlich relativ wenig wert. Wenn wir aber einen Kanal haben, der sozusagen Wiedergaberaten von, ja, sozusagen, wird das in Prozent berechnet, Wiedergaberate?
Wiedergaberate, die wird in Sekunden angegeben, aber man kann es ja berechnen. Also man kann sehen, wie lang ein Video ist und wie lang dann die Wiedergaberate.
Ja, okay. Okay. Okay, gibt es noch eine dritte Kennzahl, die dir einfällt und die genauso wichtig wäre?
Wäre zum Beispiel woher kommt dann die Audience, die Zuschauer? Also sind die in Deutschland ansässig? Ja. Also wenn das auf Deutsch ist, dann ist das ja auch meistens in Deutschland. Wenn es zum Beispiel englischsprachig ist, das ist dann viel, viel wichtiger. Sind die Zuschauer, sitzen die in den USA, sitzen die in Indien oder? Weil das ist dann auch für dich, je nachdem, ob du das monetarisieren möchtest oder du benutzt das als Reichweite, das ist zum Beispiel auch wichtig.
Ja, daher kam ja auch quasi das, was wir am Anfang hatten. Also der Unterschied ist eben, ist es ein Finance-Kanal oder ist es ein Beauty-Kanal? Also mit dem Beauty-Kanal kann ich sehr viel mehr Reichweite generieren. Mit dem Finance-Kanal habe ich eigentlich die sozusagen liquidere Zielgruppe, könnte man sagen.
Ja.
Okay. Was würdest du sagen dennoch, wer von den beiden Kanälen wäre mehr wert?
Also ich würde sagen, eher der Finance-Kanal ist mehr.
Okay. Warum ist der mehr wert? Also wenn wir das mal sozusagen im Detail angucken, warum ist ein Finance-Kanal mehr wert?
Auch bei Finance-Kanal ist auch das ist ja der Burggraben oder was das neue Mode wird. Der Mode ist dann viel, viel höher und viel größer. Weil wenn du dich im Finanzbereich zum Beispiel weiterbilden willst oder du willst dich informieren, dann vertraust du auf ein bekanntes Gesicht, auf eine bekannte Marke. Also wenn jemand kommt, den du nicht kennst und der erzählt irgendwas über Aktien, ETF, dann bist du vielleicht skeptisch. Aber wenn du da ein bekanntes Gesicht siehst, wie zum Beispiel Finance-Flows, dann kannst du schon vertrauen. Im Beauty-Bereich hast du es nicht. Also wenn es nochmal eine andere Influencerin ist, okay, in Beauty sind es auch meistens Frauen, und wenn ein neues Gesicht kommt, die sich schon gut schminken kann, dann ist es für dich, ja, das Endergebnis ist wichtig und nicht die Person.
Ja.
Ja, also das heißt, diese Burggraben, der ist nicht da.
Mhm. Ja. Wie würdest du sagen, gibt es auch Instagram-Kanäle, die wirklich an einer einzelnen Person dranhängen, werden die teilweise auch verkauft?
Die haben wir nicht verkauft bis jetzt, aber wir hatten auch Kanäle, die schon zwar an andere Personen dranhängen, aber es ist zwar nicht das Gesicht, sondern es sind dann meistens aber diese Person, das ist kein persönliches Kanal, sondern die Person beschäftigt sich mit einem Thema. Das, die werden auch verkauft und die kann man auch kaufen. Man kann es dann quasi noch mit einer Übergangszeit so machen, dass man, dass eine Zeit lang diese Person auch aktiv ist und dann kann man eine Zeit lang zu zweit zum Beispiel Videos oder Bilder machen und nach einer Zeit lang dann langsam kann die Person sich dann verabschieden.
Okay. Wenn du so ein bisschen an so einen Kauf dachst, was würdest du sagen, sind so die größten drei Fehler, die man bei so einem Kauf von einem Asset, von so einem digitalen Asset eben machen kann?
Okay. Der große Fehler, den die meisten Käufer machen oder die meisten Interessenten, viele sind interessiert, aber war dann nicht zu Käufern, dass sie ein perfektes Business suchen, aber zu einem günstigen Preis. Mhm. So, die meisten Kritiken, die ich höre, es ist die Marge zu gering oder der Preis ist zu hoch. Genau. Das ist, oder das Business ist zu klein. Genau. Also, das heißt, dass sie ein perfektes Business suchen. Aber wenn man sich ein bisschen genauer nachdenkt, dann sollte man ein Business suchen, die entweder zum Beispiel ein gutes Produkt hat oder schon eine vorhandene Reichweite hat, also vor allem organische Reichweite. Dann kann man ja das Produkt verbessern. Aber wenn man ein Produkt hat, zum Beispiel Reichweite nicht hat, dann kann man die Reichweite verbessern. Oder man kann bessere Ads schalten. Also man sollte sich etwas finden, was an dem Business, was an dem Asset gut ist. Also mindestens etwas, entweder Produkt oder Reichweite. Mhm. Das machen. Aber was einige Käufer den Fehler machen, dass sie sich einfach auf die Angaben von den Verkäufern verlassen, dass sie nicht richtig alle Daten checken, nicht alle Daten verifizieren. Man kann sich zum Beispiel einen Zugang zu YouTube Analytics geben lassen, man kann sich einen Zugang zu Google Analytics geben lassen, zu Google Analytics und YouTube Analytics, und bei Instagram gibt es auch ähnliche Daten, die man sich auch geben kann. Wenn es ein GmbH ist oder ein UG, man kann sich die BWAs und die Bilanzen von den letzten 3 Jahren geben lassen. Das machen die meisten nicht.
Ja, okay. Verkauft ihr da eher sozusagen auf sozusagen europäischer Ebene oder würdest du sagen international, also das werden ganz unterschiedliche Assets verkauft, oder ist das eher ein rein deutsches Thema?
Ich würde sagen, es ist ein zum großen Teil aus Deutschland, aber es ist nicht nur Deutschland, es ist auch europäisch vor allem, aber auch zum Teil international. Also es ist, Deutschland ist dann quasi noch ja der größte Markt. Danach dann haben wir viele Kunden, sowohl Käufer, auch Verkäufer aus Österreich und aus der Schweiz. Wir sind auch gut in den Niederlanden, in Polen, Luxemburg haben wir auch, Italien haben wir auch, Spanien. Was noch ein bisschen gut ist, ist noch Zypern. Da liegt es wahrscheinlich daran, dass da viele Digitalunternehmer sitzen, viele die ganzen digitalen Nomaden. Wir sind auch sehr gut in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus Dubai haben wir schon viele, viele Käufer und Verkäufer, haben ja auch einige große Transaktionen gemacht. Auch in Osteuropa, also insgesamt.
Ja. Gibt es Firmen, die so ganz bewusst quasi YouTube und Instagram-Kanäle irgendwie quasi als Investment auch wirklich aufkaufen? Also nicht nur einen einzelnen, sondern dann wirklich ich kaufe am Stück, wie so eine Buy-in-Build-Strategie?
Also es gibt einige Firmen, also die haben zwar nicht bei uns gekauft, aber es gibt einige Firmen, die so eine Art Roll-up für Medienunternehmen oder für YouTube-Kanälen haben. Die gibt es in den USA, die kaufen das. Aber es gibt auch einige Unternehmen, die sich zum Beispiel entweder Reichweite kaufen, aber auch zum Teil Umsatz. Zum Beispiel ein bekanntes Unternehmen ist HubSpot. Die haben eine Abteilung, zum Beispiel HubSpot Media. Die haben mehrere Kanäle gekauft. Vor kurzem haben die ein bekanntes YouTube-Kanal, was bei den vielen Solo-Developer, Solo-Unternehmer bekannt ist, zum Beispiel The Starter Story. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, oder nicht, das ist schon ziemlich bekannt, also bei den Solo-Unternehmen, weil die dann regelmäßig andere Unternehmen, die ein erfolgreiches Produkt aufgebaut haben, vor allem im Bereich SaaS, Online-Business.
Ja.
Die haben das, glaube ich, mehrere Millionen dafür bezahlt sogar. Es waren vielleicht weniger 10 Millionen, aber auf jeden Fall mehr als 1 Million.
Ja, ja. Okay. Also man kann sozusagen davon ausgehen, dass ein erfolgreicher YouTube-Kanal, ob der jetzt sozusagen inklusive meinem Gesicht und aber auch ein faceless YouTube-Kanal durchaus auch so gesehen werden kann wie ein richtiges Unternehmen, was ich sozusagen wirklich handeln kann und was ich kaufen kann.
Ja, kann man so sagen. So ist es zum Beispiel dieses Beispiel mit HubSpot, diese Starter-Story. Die Person, den Namen habe ich gerade nicht im Kopf, aber der ist immer noch aktiv. Also die haben dann mit ihm einen Vertrag, damit er eine Zeit lang dabei bleibt und so langsam dann wechseln die dann.
Ja. Ist das Pat Flynn? Nee. Pat Flynn ist jemand anders.
Könnte sein, aber ich...
Okay. Ja. Super. Ja, mega spannend. Wenn ich jetzt selber einen erfolgreichen, wir drehen den Spieß mal um und gucken mal sozusagen auf der Verkaufsseite, wenn ich einen erfolgreichen YouTube-Kanal habe, was muss ich denn tun, damit ich den sozusagen vorbereite, damit der sozusagen auch wirklich attraktiv verkauft werden kann?
Man muss das erstmal optimieren, was an alle Optimierungsmöglichkeiten dann bei YouTube geht, die ganzen SEO, die ganzen Keyword-Titel, Thumbnails etc. Und man sollte es auch so optimieren, dass man es übergeben kann. Zum Beispiel, wenn es, also von der technischen Seite her, meistens ist es so, dass es über den persönlichen Account zum Beispiel bei Google verknüpft ist und man das nicht so einfach auflösen kann. Zum Beispiel, oder wenn man Verträge hat, die man zum Beispiel bei den Vermarktern, dass man das mit denen spricht, dass man die Zahlen zum Beispiel genau trennen kann, wenn man mehrere Einnahmenquellen hat, weil es gibt die Einnahmen durch Google, die man sehen kann in YouTube's Analytics, aber wenn man zum Beispiel Markenkooperationen hat, zum Beispiel Werbung gemacht hat, direkt native, die muss man dann auch, wenn man diese nachweisen kann, das erhöht ja den Wert und die muss man auch nachweisen können. Das heißt, falls man Belege hat, Rechnungen etc., die sollte man aufbewahren.
Woran kann ich denn erkennen, dass es sich dabei um ein seriöses Angebot handelt? Und also wie könnt ihr da auch als Plattform dazu beitragen, dass es ein seriöses Angebot ist, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde? Das sehe ich so ein bisschen als eine Gefahr, wenn ich so ein Unternehmen, also so einen YouTube-Kanal vielleicht kaufe.
Das ist für uns auch ganz wichtig. Deswegen haben wir als einzige Plattform so eine Art Käuferschutz. Das heißt, falls jemand einen YouTube-Kanal verkauft und er hat falsche Angaben gemacht, zum Beispiel über Einnahmen, zum Beispiel Google AdSense-Einnahmen auf YouTube, die kann man auch für die Vergangenheit sehen. Falls er darüber zum Beispiel falsche Angaben hat, dann kann man bei uns ganz einfach vom Kauf zurücktreten.
Für wie lange kann ich vom Kauf zurücktreten?
Also man hat eine bestimmte Zeit, also ein oder zwei Wochen hat man Zeit. Man kann sich Zeit lassen. Man kann sagen, ich brauche 5 Tage oder ich brauche 10 Tage, um alle Daten zu verifizieren.
Mhm.
Und dann kann er in den 10 Tagen kann er vom Kauf zurücktreten, wenn er begründet, also wenn der Verkäufer absichtlich falsch handelt.
Ja, okay. Aber das ist ja super im Prinzip, dass es diesen Käuferschutz gibt, weil ich stelle mir das natürlich so vor, dass es gerade bei sozusagen kleineren Kanälen, dass der Aufwand, das sozusagen intensiv vorweg zu alles im Detail zu prüfen, dass das natürlich relativ groß ist und irgendwie Teile davon man erst sozusagen richtig in die Prüfung gehen kann, wenn dann quasi die Übertragung der Eigentümerschaft für dich stattgefunden hat. Wann würdest du jemandem sagen, kauf dir kein bestehendes Unternehmen oder keinen bestehenden Kanal, sondern bau lieber was Neues selbst auf?
Kommt darauf an. Also ich würde sagen, wenn man das Risiko eingehen möchte und wenn man etwas schnell Wachsendes haben möchte, dann sollte man selbst aufbauen. Also das heißt, man ist risikobereit und man möchte etwas Großes, etwas aufbauen, was schnell wächst. Weil der Nachteil bei bestehenden Unternehmen oder bei bestehenden Assets ist so, dass die schon zwar funktionieren, aber die dann meistens nicht mehr so schnell wachsen. Mhm. Das ist der wesentliche Faktor. Aber ansonsten, wenn jemand das nötige Kapital hat, der sollte kaufen, lieber statt zu gründen, okay. Weil das aber dann sicherer.
Das heißt sozusagen im Umkehrschluss, also wenn der hat, da ist ein YouTube-Kanal oder ein Unternehmen hat schon sozusagen in diesem im Content-Bereich sozusagen eine gewisse Reichweite erreicht, das kaufe ich jetzt. Das heißt, da nochmal sozusagen einen richtigen Wachstumshebel rauszubekommen, ist deutlich schwieriger, sagst du.
Bei YouTube ist es... Es ist möglich, also wenn man schafft, deutlich bessere Videos zu machen, ist es einfacher. Zum Beispiel bei einem SaaS-Unternehmen oder bei einem E-Commerce-Unternehmen ist es dann schwieriger, da wirklich dann die Wachstumsraten deutlich zu erhöhen. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger.
Ja, okay. Genau. Und erklär noch mal ganz kurz, also die Einnahmen von einem YouTube-Kanal können aus ja verschiedenen Kanälen kommen. Das eine ist AdSense. Was gibt's noch für weitere Einnahmequellen?
Also was noch klassisch ist, zum Beispiel Markenkooperationen. Wenn du einen Finanzkanal hast, dass du zum Beispiel irgendein Produkt von einer Bank oder von einer Fondsgesellschaft vorstellst. Aber was man noch machen kann, und das machen eigentlich wenige Content Creator, dass man sich darauf basierend ein Business aufbauen kann. Zum Beispiel, dass man da zum Beispiel so ein Produkt hat, wie zum Beispiel bei Finanzfluss gibt es so eine Art Finance Co-Pilot, so eine Art Asset Tracker. Zum Beispiel, das ist ein Abo-Modell, wenn man da Kunden gewinnt, die dann immer dabei bleiben. Das ist eigentlich das, was am meisten bringt und was den Wert von dem Unternehmen auch am meisten steigern kann, wenn man so eine Art Business darauf basierend aufbauen kann mit wiederkehrenden
ja.
Man nochmal jeden Kunden gewinnen muss.
Ja, ja. Wahid, erstmal eine letzte Frage noch. Was ist der nächste große Trend, den du auf der Plattform siehst? Also was für welche Assets werden in den nächsten 1 bis 2 Jahren gehandelt, wie vielleicht heute noch niemand so richtig auf dem Schirm hat? Was würdest du sagen, ist der nächste große Trend?
Das ist eine sehr schwierige Frage und ich weiß nicht, ob ich das richtig beantworten kann, aber da sind vor allem Trends, werden die SSM-Trends sein, die erstmal durch KI nicht so einfach ersetzt werden können. Zum Beispiel, ich würde sagen E-Commerce, auch wenn viele im Moment nicht daran glauben, aber ich glaube, wenn man im Moment noch ein gutes Produkt hat, dann ist man sicherer vor KI und sicherer auch vor Markendruck. Vor allem ansonsten, vor ein paar Jahren war zum Beispiel SaaS sehr beliebt. Aber im Moment ist SaaS funktioniert natürlich immer noch, aber der Markendruck steigt, weil es einfach mehr Konkurrenz gibt. Also E-Commerce, wenn du ein gutes Produkt hast, da kannst du nicht so einfach Konkurrenz bekommen. Aber auch Distribution, das heißt YouTube, Instagram, TikTok, also Medienunternehmen, weil die halt diese Distribution haben. Da die Kosten für die Softwareprodukte deutlich gesunken sind, gibt's auch jetzt immer mehr Angebote. Und das war dann halt Distribution war immer wichtiger. Und wenn man ein Medienunternehmen hat zum Beispiel oder einen Weg hat, wie man für andere Unternehmen Kunden gewinnen kann, dann war das wertvoll.
Ja. Ja. Sehr spannend. Wahid, danke dir erstmal für diesen Überblick und diesen kleinen Tieftauchen, der Deep Dive in das Thema YouTube-Kanäle und digitale Assets und den Verkauf von digitalen Assets. Was ich mitnehme, ist, dass digitale Unternehmen sind wie echte Unternehmen. Also ein YouTube-Kanal ist wie ein echtes Unternehmen. Man kann es kaufen. Man kann es bewerten, man kann es übertragen. Also im Prinzip wie so ein klassisches Mittelstandsunternehmen. Und der Markt dafür ist tatsächlich größer, als die meisten denken. Daher vielen, vielen Dank. Genau, und dann an die Zuhörer, wenn ihr glaubt, dass ihr einen YouTube-Kanal kaufen wollt oder ihr wollt einen Instagram-Kanal verkaufen, dann guckt auf jeden Fall mal bei mabeya.com vorbei. Habe ich das eigentlich richtig ausgesprochen?
Fast, also Mabeya.
Mabeya, okay. Mabeya.com vorbei, genau. Und wenn ihr mehr über das Thema Unternehmenskauf hören wollt, dann gehört ihr natürlich in unsere neue Bypreneur Community. Die ist kostenlos, die ist direkt und wir tauschen uns als Unternehmer aus. Und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und daher vielen, vielen Dank für diesen kleinen Insight, diesen Deep Dive. Schön, dass du da warst und genau, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Tim, und danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, wie Tim schon sagte, tretet in die Community und folgt auch diesen, falls ihr auf YouTube seid, diesen YouTube-Kanal und eines Tages vielleicht verkaufen den Kanal auch.
Ja, sehr gut. Genau da kommen wir hin. Genau.